Lass uns heute mal über den Suezkanal reden. Das ist ein brandaktuelles Thema, was überall auf LinkedIn, Social Media, im Fernsehen, in den Nachrichten überall hoch und runter gespielt wird. Und ich möchte jetzt gar nicht alles wiederholen, was ihr schon in den Nachrichten gelesen oder gehört, gesehen habt. Ich möchte vor allem mal aus einer Perspektive von einem Planning Manager, Supply Chain Manager mal auf das Thema gucken und euch einen kleinen Impuls geben, über welche Dinge ihr euch vielleicht mal Gedanken machen solltet. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Quick and Dirty Videopodcast zum Thema Suezkanal, wie gerade im Intro gesagt. Und zwar geht es um Folgendes. Zum einen, das eine Thema, was herumfliegt, ist, die Containerpreise gehen wieder durch die Decke. Vor allem Asien Richtung Europa oder Richtung Amerika. Zum Teil aber gibt es auch schon erste Probleme, wenn man jetzt zum Beispiel aus Europa raus exportiert, zum Beispiel Richtung Asien, Australien und so weiter. Ja. Also das Import-Export-Thema kann relevant sein, aber ich rede jetzt mal ganz speziell für die ganzen Importflüsse Richtung Europa aus Asien. Und was man jetzt sieht, also zum einen hatte man letztes Jahr in 2023 einen guten Rückenwind. Das heißt, viele Unternehmen hatten dadurch bessere Frachtkosten, weil eben die Containerraten gut gefallen sind im Laufe des Jahres und dadurch gut beigetragen haben zu Ergebnisverbesserungen in ganz vielen Branchen und Unternehmen. Für die Pläne für 2024, die Budgets, wie auch immer man sagen mag, hat man vielleicht auch schon zum Teil die tieferen Frachtkosten, Containerpreise jetzt in unserem Beispiel, um einfach zu bleiben, angenommen. Und wenn jetzt sich das über mehrere Wochen, Monate, und das kann sogar ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr oder länger dauern, je nachdem, wie schnell die gewissen Konflikte gelöst werden ob die noch größer werden, kann das bedeuten, dass man einen Gegenwind bekommt dieses Jahr, was die ganzen Frachtraten betrifft. Also als Beispiel, ich zeige euch hier auch mal ein Bild, was ich euch gleich reinhänge in das Video, für die es zumindest auf YouTube schauen. Ihr seht, wie letztes Jahr die Containerraten, ihr seht verschiedene Routen, ja, zum Beispiel Shanghai nach Rotterdam, Shanghai nach Genua und so weiter. Und ihr seht, wie die extrem nach oben gespickt sind die letzten Tage, letzten Wochen. Und man redet jetzt schon wieder von über 4.000 Dollar pro 40-Fuß-Container. Ich habe teilweise schon über meine Logistikkollegen und unsere Reedereien, Frachtführer, Spediteure, wie auch immer man sagen mag, habe ich auch schon gehört, dass es noch deutlich höher gehen kann. Das heißt, das ist jetzt so ein finanzielles Thema für die Unternehmen. Das heißt, wie lange halten die höheren Kosten oder Preise an? Wie schlägt es auf die Kosten? Kann man was dagegen tun? Und der Punkt jetzt wieder als Planungsverantwortlicher oder Supply Chain Manager, was mir dann durch den Kopf geht. Ich habe schon mitbekommen, jetzt wenn ich auch im LinkedIn, so auf einem LinkedIn-Profil ein bisschen durchlese, oder sogar vielleicht auch Internetdiskussionen hier und da aufgeschnappt habe in meinem eigenen Unternehmen, in dem ich angestellt bin, ist nicht mein Unternehmen. Was kann man tun, ne, um damit umzugehen? Und nehmen wir mal ein paar LinkedIn-Beispiele. Also da sind zum Beispiel klare Diskussionen und auch gerade im Kreis der Transporteure jetzt allgemein geblieben, kann man Lieferungen verzögern. Also simplestes Beispiel, kann ich Ware in Asien stehen lassen und später Richtung Europa holen? Dann ist halt die Frage, habe ich die Bestände? Oftmals habe ich sie nicht mehr, weil auch da 2023, wenn ihr die Bilanzen lest von den Unternehmen, ein bisschen mal Vorjahr 2022 zu 2023 vergleicht, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden müssten, dann seht ihr, dass die Bestände in der Regel runtergegangen sind. Das heißt, man hat nicht mehr die hohen Reichweiten, um auch einfach mal ein paar Tage, Wochen, Monate vielleicht Lieferungen auszusitzen. Wenn man Lieferungen aussitzt, hat das vielleicht auch wieder, löst es einen klassischen Bullwhip-Effekt. Also bleiben wir mal kurz beim Total Cost of Ownership Ansatz. Das heißt, zum einen kann es sein, was passiert, alles sehr vereinfacht. Ne? Ich rufe meinen Lieferant in Asien zum Beispiel an, hey, ich möchte die Ware 2 Monate später abnehmen, als eigentlich abgemacht war. Eventuell stellt der Lieferant seine Produktionen ein, löst bei seinen Vorlieferanten, bei seinem Personal und so weiter Schwankungen aus. Der Lieferant wird sagen, okay, ich brauche Lagerplatz. Habe ich oder habe ich nicht? Muss ich anmieten? Kostet. Die Kosten muss jemand tragen. Ne? Die müssen wir dann mehr oder weniger als Besteller eigentlich tragen. Und dann auch da wieder Total Cost of Ownership Ansatz. Was ist dann besser? Ist es besser, jetzt die Frachtkosten zu sparen, Risiken einzugehen, dass ich dann vielleicht nicht verfügbar bin und mit Express, Luftfracht, was auch immer, Ware kurzfristig nachschicken muss. Und eben, ich habe die Frachtkosten und ich habe das Durcheinander bis hin zu, wenn das alle Mitbewerber oder alle Produzenten machen müssen, weil ihre Kunden mehr oder weniger so ein Verhalten ihnen aufzwingen, dann ist es der klassische Bullwhip-Effekt, dass dann die kompletten Lieferketten, die Lieferanten, die Vorlieferanten, die Vorvorlieferanten und so weiter, über die verschiedenen Tiers, dass da alles wieder ins Ungleichgewicht kommt, und das kann meiner Meinung nach unterm Strich nicht billiger sein. Mein Motto ist absolut, vor allem jetzt mal erstmal kurzfristig, Stabilität schlägt immer kurzfristige Einsparungen, sei es bei einer Produktionseffizienz, sei es eben auch da, mal kurz Transportkosten irgendwo zu optimieren. Aber wie gesagt, ihr müsst Fall für Fall natürlich diese Themen anschauen. Das waren jetzt mal nur meine 5 Cent, um euch mal ein paar Gedankenanstöße zu geben. Das vielleicht auf der Kostenseite. Auf der Planungsseite, gehen wir mal auf Sicherheitsbestände, das ist eben der zweite Punkt. Ich blende euch hier gleich mal, für die, die wieder online schauen, auf YouTube schauen, meine ich, blende ich euch mal eine Grafik ein. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, ich habe genauso was intern als an meine eigenen Kollegen geschrieben. Jason Miller, den folge ich, das ist ein Professor in Amerika, der postet super viele datenbasierte Supply Chain Themen, und ich habe das mal übersetzt, kurz auf Deutsch, Credit geht an ihn, ich habe es jetzt nicht umgearbeitet. Schaut euch mal die Standard-Sicherheitsbestandsberechnungsformeln an und so weiter, und was ihr dort sehen werdet. In der Sicherheitsbestandsberechnung als Beispiel ist ja die Bedarfsabweichung ist ein wichtiges Thema. Die Planlieferzeit, sage ich mal, also von Bestellung bis Wareneingang ist ein Thema. Oder bis die Ware verkaufsfähig ist, so muss ich also sagen, ist ein ganz wichtiges Thema. Und vielleicht auch noch die Planlieferzeit-Schwankung. Das ist ein anderes wichtiges Thema. Also nochmal zusammengefasst, Bedarfsschwankungen, also wie gut ist mein Bedarf, wie gut ist meine Planlieferzeit und wie wird das eingehalten, ne? Das ist so sehr, sehr einfach gesagt, sind so wichtige Bestandteile von der Sicherheitsbestandsberechnung. Und was jetzt passiert, wieder viele Laien behaupten, okay, ich habe ja jetzt vielleicht, weil ich nicht mehr durch den Suezkanal fahren kann, habe vielleicht eine höhere Planlieferzeit. Keine Ahnung, ich brauche 15 Tage. Nehmen wir mal einfach 15 Tage länger, oder hier in dem Beispiel sind es, glaube ich, 8 Tage, was ihr lesen werdet. Ich brauche 8 Tage mehr, um eben nicht durch den Suezkanal zu fahren, sondern um das Kap der guten Hoffnung in Afrika drumherum zu fahren. Was jetzt einige sagen, okay, 15 Tage längere Planlieferzeit oder 8 Tage oder was auch immer, heißt, ich brauche 15 Tage, 8 Tage höhere Sicherheitsbestände. Das ist völliger Blödsinn. Ihr müsst es ausrechnen. Und das zeigt ein bisschen auch die Tabelle, ne? Ihr müsst es ausrechnen, denn wenn ihr in dem Beispiel jetzt hier, haben wir eine Standardabweichung von 20. Wenn du 100 pro Tag verkaufst, in dem Fall hier würden dann 20 ungefähr abweichen, ist eine Coefficient of Variance von 0,2, was oftmals bei großen, stabilen Produkten oftmals gesehen wird. Und was man dort eben dann annehmen kann, ist, du brauchst dann nur diese Standardabweichung, also diese 20 Stück pro Tag über die zusätzlichen Tage eigentlich, ne, versuchen zu puffern. Also du musst nicht den kompletten Bedarf über die erhöhte Zeit puffern, jetzt sehr, sehr einfach geblieben. Also beschäftigt euch wirklich, was ich ja schon ein paar Mal auf dem Supply Chain College gesagt habe, mit diesen Formeln und guckt an, wie sich die Parameter ändern, simuliert ein bisschen damit und schaut mal, wie ihr euch festlegen wollt. Ein anderes Thema auch ist, was ich immer wieder sehe, wo ich auch in meinem eigenen Team teilweise auch richtig wo ich dann teilweise heulen könnte, ja, als Planer jetzt gesprochen. Ich brauche auf einmal das Schiff 15 Tage länger, aber die Planer sagen mir vielleicht, ja, das habe ich in meiner Planlieferzeit berücksichtigt. Entschuldigung, dann hast du die letzten Monate immer viel zu früh bestellt, die Ware kam viel zu früh an, weil die Planlieferzeiten hatten sich schon lange nach Corona und so weiter und Ukraine-Konflikt, als er ausgebrochen ist, normalisiert. Also auch da, guckt, dass ihr regelmäßig eure Planlieferzeiten richtig setzt, über zum Beispiel monatliche On-Time-in-Full-Lieferantenauswertungen. Was wir zum Beispiel machen, was ich immer vorschlage, ist, wenn ihr jetzt nicht irgendwelche Tools wie Shipeo, 4Kites und so weiter im Einsatz habt, schaut, wenn ihr die Bestellung abschickt, nehmt diesen Tag, zu wann der Wareneingang gebucht wurde, und nehmt den Tag, und das ist eure Planlieferzeit. Sehr simpel, ne, gesprochen. Und gleicht es regelmäßig ab, und wenn die nach oben oder nach unten geht, wenn ihr mal Ausreißer, würde ich noch bereinigen, dann passt es an, packt es in eure MRP, ERP-Systeme, wie auch immer, Planungssysteme. Und dann, wenn jetzt eben so ein Ereignis eintritt, weil man um den Kanal nicht oder durch den Kanal nicht mehr fahren kann und länger außenrum um Afrika fahren muss, dann würde ich erwarten, die Planer müssen die Planlieferzeiten erhöhen, dass man eben früher bestellt, dass die Ware dann auch rechtzeitig ankommt, bevor man unter den Sicherheitsbestand fällt. Also ihr seht schon, ich will euch einfach mal verschiedene Dinge auf euch schmeißen, um euch mal mit den Dingen, ja, dass ihr euch mit den Dingen mal jetzt, wenn ihr zurück ins Büro geht und so weiter, dass ihr euch richtig damit auseinandersetzt, als Einkäufer, als Planer, Supply Chain Manager. Der andere Punkt, den ich hier mit Jason Millers Daten eigentlich machen möchte, der ist mir auch ganz wichtig. In diesem Beispiel, was ihr seht jetzt hier gleich auf dem Bildschirm, ist, gerade bei den Artikeln, die recht stabil sind, die eine geringe Standardabweichung, sage ich mal, haben, ja, pro Tag, pro Woche, pro Zeiteinheit. Manchmal ist es besser, ihr habt eine klare Aussage von euren Transportkollegen, den Spediteuren, Reedereien und so weiter, das heißt jetzt in diesem Beispiel, ich brauche definitiv 8 Tage länger und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich dann immer 8 Tage später ankomme. Das ist für den Sicherheitsbestand das bessere Szenario, was ihr hier seht, weil in diesem Beispiel seht ihr jetzt den Sicherheitsbestand vom Basisszenario ohne den Konflikt mit den Houthi-Rebellen und so weiter im Suezkanal. Geht der Sicherheitsbestand natürlich leicht nach oben, weil ich eben mehr Durchlaufzeit oder Planlieferzeit habe. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich kann manchmal schneller sein, ich weiß aber nicht, ob ich es immer gewährleisten kann, dann habe ich auf einmal noch eine zusätzliche Standardabweichung auf die Planlieferzeit. Also in dem Beispiel hier waren 2 Tage angenommen, jetzt sind wir bei 2,25 zum Beispiel. Und was ihr da jetzt seht, ist diese zusätzliche Unsicherheit auf der Planlieferzeit, die haut sogar stärker auf den Sicherheitsbestand ein, als dass ihr einfach pauschal mit den 8 Tagen zusätzlich fahrt. Also beschäftigt euch da auch wieder mit den Formeln und spielt mal mit den Daten in den Formeln. Also auch da wäre jetzt die Aussage, die Stabilität triumphiert über ab und zu mal einfach schneller sein. Ne? Also auch da habt dann keine Scheu zu sagen, okay, wir fahren immer außenrum, je nachdem, was es auch die Kosten bedeutet. Ne? Diesen Total Cost of Ownership Ansatz nicht vergessen, das ist die nächste Gleichung, die ihr in die Waagschale werfen müsst. Aber beschäftigt euch damit und setzt euch mit diesen Daten auseinander. Mehr möchte ich euch eigentlich gar nicht mitgeben. Und wie gesagt, Stabilität schlägt oftmals kurzfristige Effizienz, Geschwindigkeit und so weiter. Ja, ich glaube, mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich habe euch vielleicht jetzt schon verrückt gemacht, weil ich hier in der Schnelle mal zwischen Tür und Angel, bevor ich jetzt wieder zurück zur Familie muss, durch die Themen gegangen bin. Ich hoffe trotzdem, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. 2, 3 Impulse. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren oder per E-Mail etc., wie euch das Thema Suezkanal, Krise ums Rote Meer herum trifft. Was ihr macht, wenn das jetzt noch viele Monate anhält. Was das bedeutet, habt ihr schon in der Planung oder auch kostenseitig irgendwelche Maßnahmen ergriffen? Das würde mich total interessieren. Vielleicht können wir auch mal dann nochmal zusammen darüber ein Video machen, ein Videopodcast machen. In dem Fall teilt das Video, liked das Video, kommentiert, abonniert den Kanal und ich freue mich, euch im nächsten Video-Podcast wieder zu begrüßen.